Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
So, da sind wir wieder. Einen schönen guten Tag zur 16. Folge von CC2. Wir haben uns wieder versammelt, Wolfgang Back und ich. Wir sind ja nun eine größere Versammlung schon und möchten auch mal einen Überblick über die Themen geben, die wir heute besprechen wollen. Das erste Thema, Wolfgang, hast du recherchiert?
Ich habe das aber nicht mitgekriegt. Ich war am Samstagabend relativ früh im Bett und habe da gar nichts von mitgekriegt. Aber wie ich nachher gehört habe, was auch meine Uhren so in der Wohnung alle so gesagt haben, anschließend war bei mir kein Stromausfall.
Kein Ausfall?
Nein. Mhm. In Köln sind die Straßenbahnen stehen geblieben, ganze Stadtviertel hatten Stromausfall, es ging wohl bis nach Marokko und in Spanien und in Italien und in ganz Europa. Wir werden gleich ein Gespräch führen und mal fragen, ob das alles so richtig ist, was wir da in puncto Strom machen.
Der nächste Punkt, da muss man auch fragen, ob das alles so richtig ist, da bewegt sich Microsoft auf Linux zu. Die wollen zusammenarbeiten mit Novell. Novell hat ja die SUSE gekauft vor einigen Jahren für eine Menge Geld. Und jetzt kommt Microsoft und sagt, wir möchten kooperieren, wir möchten unsere ganzen Klagen fallen lassen und so weiter. Wir werden mal darüber sprechen, was wohl dahinter steckt und ob uns das nutzt oder nicht.
Das klingt so richtig nach einem guten Mann, was Sie im Moment so für Werbung machen, für, dass Sie jetzt Linux unterstützen.
Vielleicht brauchen Sie das.
Ja, mal sehen. Dann ein ganz heißes Thema, was in Holland ganz heiß angegangen wird, das ist der sogenannte NEDAP-Computer, der Wahlcomputer. Und da hat man festgestellt, dass diese Dinger wohl nicht so ganz sicher sein sollen, dass man da E-Prompts austauschen kann. Das Stärkste war, sie haben den Wahlcomputer umprogrammiert zu einem Schachcomputer. Und dass man abhören kann, die Stimmen, wer da gerade was wählt, dass man das im Monitor mitkriegen kann. Wir haben den Wahlleiter des Wahlamtes der Stadt Köln gleich hier bei uns im Studio. Mal sehen, was er dazu sagt.
Und wir wollen einen Blick auf Wireless HD werfen, was den Kabelsalat hinter unseren modernen Geräten, bildgebenden Geräten vermindern soll, wo also HDTV plötzlich drahtlos in das Gerät hineinkommt.
So, jetzt aber zum Stromausfall. Wir begrüßen Professor Hauprich in Aachen. In dem Institut für elektrische Anlagen und Energiewirtschaft, da habe ich mich zu meiner Studentenzeit sehr oft herumgetrieben. Und das war eigentlich, neben dem Professor Sattler, war es eins der Hauptinstitute, was wir besuchten. Wie sieht's denn mittlerweile in Aachen aus? Ist das alles so geblieben?
Im Moment brauchen wir keinen Strom, weil es hell genug ist. Aber ich glaube, Aachen war auch nicht betroffen am Samstagabend. Ich habe zumindest nichts davon gehört.
Aber Sie haben es in den Zeitungen natürlich verfolgt und gelesen, dass da ganz kräftige Stromausfälle wohl waren.
Ja, etwa 10 Millionen habe ich inzwischen gehört. Aber das sind alles auch noch so Zeitungsinformationen, die sicherlich nicht sehr genau sind. 10 Millionen Einwohner in Westeuropa waren davon betroffen.
Liegt das jetzt an den vielen Computern, die da mitspielen? Denn früher, so kann ich mich entsinnen, als Praktikant und als Student, da gab es überhaupt keine Ausfälle. Da haben wir die Digitaluhren mit den 50 Hertz gesteuert und das lief über Jahre hinweg. Das wäre heute gar nicht mehr möglich, denn heute sind die Ausfälle ja doch schon öfter.
Nein, an denen liegt es nicht, denn das hat ja überraschend gut geklappt. Eigentlich hat, wenn ich so richtig informiert bin, das Schutzsystem ordnungsgemäß funktioniert. Es hat vor allen Dingen eine außergewöhnlich schnelle Wiederversorgung gegeben. Stellen Sie sich mal vor, 10 Millionen wurden in etwa längstens einer Stunde wiederversorgt. Das ist eine extreme Leistung. Nein, da war irgendwo eine Schwachstelle im Netz, die man im Moment noch nicht kennt, deren Auswirkungen sich in so einem Großausfall bemerkbar machen. Und da müssen wir allerdings eindeutig sagen, dass die Sicherheit der Stromversorgung, das ist ja nicht der erste Großausfall, den wir in den letzten Jahren erleben, doch wohl gelitten hat.
Aber dieses Verbundnetz, das sind doch viele Leitungen, die die Länder miteinander verbinden und natürlich auch viele Zentren und Verbraucher. Wie kann denn das passieren, wenn irgendwo etwas ausfällt, dass der Rest dann nicht mehr versorgt werden kann? Ich habe keine Vorstellung davon.
Das Verbundnetz hat natürlich einen großen Vorteil. Es schaltet ganz Europa zusammen und bringt auch da die Möglichkeit, auf Reserven in anderen Ländern in Notfallsituationen von Kraftwerksmangel zuzugreifen. Nur das Verbundnetz koppelt Europa insgesamt auch so eng, sodass sich auch Störungen, die in einem Land entstehen, in diesem Verbundnetz dann kontinentweit ausweiten können. Also das ist so eine Sache, die zwei Seiten hat, die Medaille. Die erste überwiegt sicher, sonst hätten wir nicht die Verbundnetze so erfolgreich in der Vergangenheit aufgebaut und betrieben. Das letzte Thema gewinnt aber an Gewicht, weil in diesem Verbundnetz heute Dinge mit diesem Verbundnetz geschehen, die so früher bei seiner Planung und auch seinem Bau noch bis in die 80er Jahre nicht vorhersehbar waren. Was ich weiß, was passiert ist, es ist irgendwo in Deutschland eine Störung eingetreten, die zum Auftrennen mehrerer Leitungen geführt hat, und zwar in einem derart großen Maße, dass sich Westeuropa, also Verbund Europa, sagen wir mal, was ja von der polnischen Ost- und ungarischen und rumänischen, bulgarischen Ostgrenze inklusive Griechenland bis Dänemark und Bretagne reicht, dass sich dieses Verbund Europa in drei Teile aufgeteilt hat. In einen Teil, dem im Wesentlichen Nordostdeutschland, Polen, Tschechien, glaube ich, angehörten, und einen zweiten Teil, dem, ich habe hier einen Plan, den suche ich gerade raus, dem die südosteuropäischen Länder angehörten, und einen dritten Teil, dem also Westdeutschland, Italien, Schweiz, Spanien und Frankreich angehörten. Und es gab einen Leistungsüberschuss, auch wegen planmäßiger Exporte, im Wesentlichen von Kohlestrom, aus Tschechien und Polen nach Südwesteuropa und vor allen Dingen der zufällig starken Windeinspeisung, der zufällig wohl starken, ich weiß es nicht, aber ich nehme an, dass es eine starke Windeinspeisung war, im Nord- und Ostbereich Deutschlands, in diesen Bereich Westeuropa. Sodass also der eben genannte erste und zweite Teil Leistungsüberschuss hatte und der dritte Teil Leistungsmangel, weil er bezog aus den beiden ersten Bereichen. Und als jetzt die Trennung des rein westeuropäischen Frankreich, Spanien, Italien Bereiches von dem Rest Europa entstand, hatte dieser letztgenannte Bereich, also der erstgenannte Bereich Frankreich, Spanien, ein Leistungsdefizit, was er nicht spontan mit eigenen Kraftwerken ausgleichen konnte, sodass es, um hier nicht total in den Blackout zu fahren, einen sogenannten frequenzabhängigen Lastabwurf gab. Das ist ein automatischer Abwurf, der, wenn ein Leistungsmangel ist, geht die Frequenz zurück. Anhand der Frequenzrückgang, und zwar bei 49 Hertz registriert, da fehlt mehr Leistung, die Kraftwerke momentan nicht bereitstellen können. Und jetzt müssen die Verbraucher mittragen an diesem Leistungsmangel.
Und dann kommen die Computer und schalten aus.
Und dann kommen die Computer und andere Einrichtungen. Die Computer sind dabei das Unwichtigste, allerdings muss ich zu Ihrem Leidwesen sagen, und schalten aus mit den dafür vorgesehenen Schalteinrichtungen und Schutzeinrichtungen.
Hat Deutschland eigentlich da eine zentrale Stelle, weil wir so in der Mitte sind, dass der Strom von allen Richtungen durch uns durchfließt?
Ja, das ist unser Problem. Sie kennen die Landkarte. Wir liegen mit fast allen Ländern Europas Grenze an Grenze. Und da im Wesentlichen hier Überschusssituationen in Nordosteuropa entstehen, Mangelsituationen in Südeuropa, in Spanien und vor allen Dingen Italien, liegen wir so mittendrin, dass selbst Leistungsflüsse, die von dem Nachbarn Frankreich an seinen Nachbarn Italien geliefert werden, noch den Weg über Deutschland und die Schweiz nach Italien nehmen.
Ist das noch Brauweiler eigentlich als Zentrale?
Ja, jeder deutsche Netzbetreiber, es gibt ja vier der Übertragungsnetzbetreiber, hat seine eigene Zentrale überwacht und führt sein eigenes System. Brauweiler hat die Funktion für das RWE-Netz, aber auch eine gewisse Zentralfunktion für Gesamtdeutschland an der Stelle.
Müssen wir uns an sowas gewöhnen, was da am Samstagabend passiert ist?
Ich hoffe nicht, dass wir uns gewöhnen müssen, aber wir müssen uns darauf einstellen, dass zwei Entwicklungen die Situation der Versorgung über das Übertragungsnetz unsicherer machen. Das eine ist die Situation der bisher so nicht gekannten Kraftwerkskonzentration, gerade wenn Sie an die Offshore denken, an Deutschlands Küste, wo der Wind, wenn er stark weht, sehr viel Energie über dessen Anlagen einspeisen lässt in das Netz, die weiträumig wegtransportiert werden muss, weil dort oben nicht die entsprechenden Verbraucher sind. Und das ist eine nicht genau vorhersehbare und auch wechselnde Wirkung auf das Netz. Und das Zweite ist, die guten alten Monopolzeiten, jetzt gut mal in Anführungszeichen, aber im Hinblick auf die Versorgungssicherheit schon guten, denn Sie erwähnten es eben selbst, wir haben ja kaum derartige Erfahrungen gehabt in den letzten Jahrzehnten. Diese guten alten Zeiten sind vorbei. Heute kann jeder dieses Verbundnetz nutzen. Er hat einen freien Netzzugang und damit kommt es zu Leistungsflüssen, zu Lastflüssen in diesem Netz, die Netzbetreiber nicht genau vorhersehbaren können. Denn wer Leistung von Polen nach Italien will, exportieren will, der muss nur einen Vertragsweg sich sichern. Der Strom fließt aber, wie die ohmschen Gesetze es sagen.
Nun ist mal für mich interessant gewesen zu hören, dass diese Windkraftwerke, die werden ja normalerweise immer so abgetan, naja, die bringen ja gar nichts, dass die jetzt plötzlich schuld sein können an dem Überfluss, der da passiert ist.
Die bringen energetisch relativ wenig, die Windkraftwerke.
Aber?
Aber leistungsmäßig können die natürlich ihre volle Leistung bei entsprechendem Wind vorübergehend einspeisen. Und ja, dieser Zeitpunkt, wann sie ihn einspeisen, ist halt nicht genau vorhersehbar.
Ja. Ja. Vielen Dank, das war sehr interessant. Also, wir müssen uns doch ein bisschen dran gewöhnen.
Ich fürchte ja.
Microsoft und Linux, das sah lange aus wie Erzfeinde, die sich überhaupt nicht verstehen und vertragen konnten, haben sich gegenseitig bekriegt und bekämpft und verklagt. Und jetzt tut sich da plötzlich etwas. Wolfgang Back, du hast es sicherlich auch mitbekommen. Ja, Microsoft geht auf Linux, auf Novell in dem Falle zu. Muss man sagen, Novell ist ja eigentlich der Hersteller eines Netzwerkbetriebssystems gewesen und hat dann SUSE aufgekauft und ist jetzt im Linux-Geschäft.
Das ist eben seine große Beziehung zum Linux.
Ja.
Jetzt sagen wir mit dem Novell, das war ja auch was ganz Besonderes damals in den 80er Jahren. Da war das so der feine Wagen gewesen, mit dem man fährt, mit dem man Netze, oder war fast der einzige Wagen, den man kaufen konnte, der Netze bedienen konnte. Und es war fürchterlich teuer, was da passiert.
Am Anfang hatten wir DOS. DOS war erstmal nicht netzwerkfähig. Es gab zwar da ein paar Tools dafür, aber das hat alles nicht so richtig funktioniert. Wenn man Computer miteinander vernetzen wollte, musste man auf jeden Fall Novell haben. So, und auch als Windows kam, bis Windows 3.1, gab es kein Netzwerk, gab es keine Vernetzung in dem eigentlichen Sinne, sondern da gab es dann Firmen wie Lantastic, die haben so einen Aufsatz gebracht, den konnte man dann mit einbinden und dann hatte man diese Verbindung.
War das nicht das 3.11, was erst richtig mit dem Netz
kam? Das war die erste Version, die kam mit der Netzwerkversion und da war plötzlich das Netzwerk, die Vernetzung von Computern im Betriebssystem implementiert, war damals eine Sensation. Ja, ja. Trotzdem lief aber Novell weiter.
Und jeder konnte jetzt selbst sein Netz aufbauen. Das war die Sensation im Grunde.
Ja, es war relativ einfach. Man hat die Dinge einfach ein paar Einstellungen gemacht, bisschen rumgeklickt und es lief relativ einfach. Das war bei Novell nicht so. Da musste man Spezialisten haben. Es war schon kompliziert. Man musste einen eigenen Server haben mit einer Festplatte, die anders formatiert war. Und es gab da eine ganze Menge mehr oder weniger kryptische Befehle.
Ja, und dann kam eben dieses Netz von Microsoft und hat natürlich Novell schwer bedrängt. Novell wurde ja immer weniger benutzt, es war nicht mehr nötig.
Ja, aber am Anfang gab es so eine ganz irre Situation. Da hat man das Windows-Betriebssystem, welches netzwerkfähig war, aufgesetzt auf Novell. Das heißt, man hat die Windows-Netzwerkfunktionalität gar nicht genutzt. Denn da war eine starke Lobby da. Die haben erzählt, wie sicher, wie gut und so weiter. Die haben natürlich Geld damit verdient. Aber irgendwann war es eben dann zu Ende. Denn warum soll man, wenn man ein Auto kauft, dann einen LKW drunter kaufen, damit man mit einem Auto fahren kann?
Aber ich kann mich auch noch entsinnen, dass tatsächlich da die Gegenpropaganda sehr stark war.
Ja.
Und Novell hat natürlich auch mit Beraterverträgen viel Geld verdient. Hat dann einen Beratervertrag angeboten, den man eigentlich auch nehmen musste.
Ja.
Und hat dann Tausende von Mark im Jahr kassiert für nichts zu tun.
Ja, und laufen neue Lizenzen für neue Updates und so weiter. Gut, aber jetzt hat sich da irgendetwas getan.
Ja, es hat sich 2003, glaube ich, schon was getan, dass plötzlich SUSE gekauft wurde.
Ja.
Der Linux-Distributeur.
Ja, man muss vielleicht mal kurz erklären, Linux als solches ist ja frei. Aber eine Distribution, das ist, wird dann Linux mit allen Programmsegmenten, Kernel, alles was dazugehört, ausgeliefert und das kostet Geld, das Zusammenstellen, dass man dann eine einfach zu installierende Version hat. Und SUSE, das ist ein solcher Distributor, es gibt noch mehr, Marktführer ist Red Hat,
Ubuntu und
Ubuntu ist relativ neu auf dem Markt. Ja.
Jetzt wird natürlich jetzt, wenn jetzt diese Kombination von Microsoft und von Novell oder und SUSE existiert, wird natürlich jetzt Red Hat angegriffen werden. Denn man kann sich vorstellen, wenn Microsoft loslegt und im gleichen Takt wie mit Windows jetzt auf Linux setzt, dass da vieles passieren wird.
Es wird vieles passieren. Was mich allerdings mehr interessiert ist, warum macht Microsoft das? Microsoft steht ja massiv unter Druck in Europa, dass sie ihr Betriebssystem öffnen sollen, entflechten sollen, Tools zulassen sollen und so weiter.
Es ist sicherlich eine Image-Maßnahme für Microsoft. Vielleicht werden die jetzt auch in Brüssel ganz anders angesehen. Vielleicht sind sie nicht mehr die großen Erzfeinde von Brüssel, sondern man sagt, naja, wenn die ihr eigenes Monopol jetzt schon ein bisschen aufweichen, indem sie Linux mit reinnehmen in ihr Programm, sollen wir vielleicht nicht mehr so mit der Bestrafung drohen.
Es ist ja auch noch etwas nebulös. Die Informationen von Microsoft sagen aus, dass man künftig 2 Betriebssysteme auf dem Rechner laufen lassen kann. Schon eine merkwürdige Geschichte. Allerdings war es bisher so, hatte ich Linux drauf und habe Windows zusätzlich installiert, hatte mir erstmal eine Boot-Partition weggeknallt und so weiter. Vielleicht gibt es hier Frieden.
Wir beobachten das.
Ganz genau.
In der letzten Zeit, da geht es so richtig munter zu im Internet, da wird diskutiert und nachdem ich das Thema mal kurz bei uns auf der Internetseite hatte, wurde ich auch gleich beworfen, ich sei irgendwo in die Schuhe der Werbung getreten. Es geht dabei um Wahlcomputer und zwar Wahlcomputer der Firma NEDAP. Das wollen wir hier in Köln jetzt mal bereden, denn hier in Köln wird 100% mit Computern gewählt. Und die Computer kommen von der Firma NEDAP aus Holland und die werden angegriffen, dass sie unsicher seien. Hier bei uns im Studio ist Herr Gerd Rütten, er ist der Wahlleiter von Köln. Wie sehen Sie das denn? Sind die so unsicher?
Ja, schönen guten Tag erstmal. Eine kleine Korrektur, nur Form halber. Ich bin nicht Wahlleiter, das ist unser Oberbürgermeister, jedenfalls bei allgemeinpolitischen Wahlen. Ich bin Leiter des Wahlamtes. Die Unsicherheit ist hochgekocht durch einen, denke mehr oder weniger bekannten Beitrag aus Holland heraus. Und was wir auch feststellen, er polarisiert im Moment die Gemüter. Entweder man ist für Wahlcomputer oder man ist dagegen. Wir als Organisation der Verwaltung, die zuständig ist für das Wahlgeschäft, wir betrachten halt nicht nur diese Software, die natürlich wie jede Software mehr oder weniger angreifbar ist, da machen wir uns nichts vor, sondern wir betrachten die Gesamtheit der Wahl und insbesondere auch die Organisation, die wir um eine Wahl herumlegen, um nämlich genau diese Sicherheit zu gewährleisten, dass die einzelne Stimme korrekt erfasst, zugeordnet und auch ausgewertet werden kann.
Auch wenn man mir jetzt wieder vorwirft, ich würde in die Stapfen des NEDAP-Computers treten wollen, in die Presseverlautbarung. Ich bin also auch seit vielen, vielen Jahren Wahlhelfer hier in Köln, habe die Wahlen mitgekriegt, als man dann noch ausgezählt hat und habe dann die Computer, als sie ankamen, mitgekriegt. Ich dachte zuerst, der Computer sieht aus wie ein selbst zusammengebauter C64. Es sieht ein bisschen primitiv aus. Auch der kleine Drucker, der da drin ist, sieht auch ein bisschen primitiv aus. Aber er tut es. Ich habe also festgestellt, dass da keine Manipulation eigentlich möglich ist. Und wenn da einer die Strahlen abhören würde und würde 3 Meter entfernt da sitzen, würde seine Antennen auspacken oder hätte irgendeinen Koffer dabei und würde das Wahllokal nicht verlassen, da würden wir als Vorstand doch schon überlegen, was macht er eigentlich so lange da, obwohl er es dürfte.
Ja gut, so ziemlich dumm und offensichtlich wird es wohl keiner machen. Meine Frage ist eigentlich, wie ist denn sichergestellt, dass die Software in diesem Rechner tatsächlich nicht sagt, so und so viel Prozent von Wählern der einen Partei zwacke ich ab und schiebe sie der anderen zu. Das kann so ein Rechner doch eigentlich machen. Wer prüft die Software, wer garantiert, dass das nicht geschieht?
Also rein theoretisch, ich sagte ja schon, die Software als solches ist wie jede Software natürlich veränderbar. Aber Sie müssen es im Gesamten sehen. Die Geräte sind, solange wir keine Wahl haben, wirklich in vernünftiger Art und Weise, wobei ich hier nicht weiter ausführen möchte, wie unter Verschluss, sodass also zu dem Zeitpunkt erstmal gar kein Zugang zum Gerät möglich ist. Denn das wäre ja der erste wichtige Schritt. Das sind alles sogenannte Standalone-Geräte, die sind also ja nicht irgendwie vernetzt. Das heißt, ich muss mir also selber ja wirklich den Zugang und den Zugriff auf das einzelne Gerät schaffen. Ich kann da nicht von außen ran. Dann werden die Geräte bei uns im Wahlamt durch städtische Bedienstete des Wahlamtes programmiert und fertig gemacht. Und zwar kurz vor einer Wahl erst. Das heißt, das Zeitfenster als solches, wo überhaupt eine Manipulation möglich wäre, schrumpft damit natürlich sehr deutlich zusammen. Die Jahre, die wir jetzt bis 2009, wenn alle Koalitionen stabil halten, ja wahlfrei sind, nutzen mir im Zweifel als potenzieller Hacker überhaupt nichts, um jetzt mir Gedanken zu machen, wie kann ich denn die Wahl knacken. Anschließend werden die Geräte mit speziellen Kurierdiensten von uns aus unmittelbar in die Wahllokale, in die einzelnen Stimmbezirkslokale transportiert. und werden auch dort wieder unter Verschluss gehalten bis zu dem Sonntagmorgen, wo der Wahlvorstand dann die Geräte in Empfang nimmt und sich dann dort erstmal über die Unversehrtheit der Siegel und der Blommen vergewissert, um festzustellen, dass also bis zu dem Zeitpunkt, wo es in die Verantwortung des Wahlvorstandes geht, auch nichts an dem Gerät gemacht werden konnte.
Da bin ich jetzt gefragt, weil ich ja Wahlhelfer bin. Dann werden zwei Schlüssel verteilt, ein roter und ein weißer Schlüssel. Meistens der Vorstand ein und der Schriftführer ein. Und diese beiden Schlüssel werden benötigt, um den Computer zum Laufen zu bringen. Und sie werden nachher benötigt, um den Drucker zum Laufen zu bringen, also um das Ergebnis auszuwerfen. Wie sieht's denn eigentlich aus? Es wird dann immer eine Kassette nachher rausgenommen. Und die Kassette wird dann zum Wahlamt gebracht. Das ist, glaube ich, die offizielle Kassette. Kann man die während der Autofahrt nicht fälschen oder sowas? Was ist das, ein EEPROM oder?
Es ist ein EEPROM. Und nun, der Transport als solches geschieht ja durch den Schriftführer oder die Schriftführerin des Wahlvorstandes. Also zumindest von einer namentlich bekannten und auch für dieses Amt als solches verpflichteten Person. Und es gibt aber auch auf dem EEPROM selber Sicherungsmechanismen, wo ich also nicht einfach nur mal ein paar Stimmen hin und her schieben kann, sondern schon ganz konkret dieses eine EEPROM auch nur von diesem einen Gerät kommen kann. Und eine Manipulation von außen würde dazu führen, dass in der eigentlichen Auswertesoftware dann dieses EEPROM nicht mehr zugelassen wird.
Ist das dann anders als in Holland?
Das ist anders als in Holland. Wie gesagt, wir haben hier immer das unter dem deutschen Wahlrecht zu betrachten und unter der deutschen Bauartzulassung. Und letztendlich müssen Sie es ja auch so sehen, bevor es zu diesem Transport durch eine Person dieses EEPROMs kommt, wissen Sie, hat der Wahlvorstand das Ergebnis als solches schon festgestellt und auch auf Papier gebracht. Der Transport
und telefoniert.
Und telefoniert, um dieses Ergebnis, genau dieses Ergebnis, also vor dem eigentlichen Transport dann auch uns als Wahlamt dann bekannt zu geben. Und wenn es dann da zu Abweichungen käme, dann würde immer das Ergebnis des Wahlvorstandes zählen und nicht das Ergebnis eines wie auch immer und wodurch auch immer manipulierten EEPROMs, was auf der Fahrt dann zu der Auslese-Einheit.
Was ist denn eigentlich der Grund dafür, dass man auf Computer umsteigt? Ist es nur die Arbeit, das Auszählen, was ja teilweise sehr schwierig ist, oder sind es auch Kostengründe?
Nun, auf der einen Seite ist es die Arbeit. Also Sie werden es bestätigen können, gerade wenn Sie jetzt diese Generationswechsel zwischen der Stimmzettelwahl und jetzt der Gerätewahl auch mitgemacht haben.
Etwa eine halbe Stunde schneller.
Ja. Und das muss man sehen. Wir haben hier in Nordrhein-Westfalen noch ein verhältnismäßig einfaches Wahlrecht, was Kommunal- und Landeswahlen angeht. Es gibt andere Länder, da zählen sie kumuliert und panaschiert aus, bis zu hin. Hamburg hat jetzt, glaube ich, 90 Stimmen. Das schaffen sie als Wahlvorstand noch nicht mal mehr an dem Abend. Also die Kollegen in Hamburg, die sind jetzt da digitaler Stift und dergleichen mehr am Überlegen. Ist also auf der einen Seite dieser Vorteil für den Wahlvorstand, das Ergebnis zu haben. Auf der anderen Seite, man muss es auch wirklich so sehen, es ist ein genaueres Ergebnis als das Auszählen von Stimmzettel, weil Sie wissen es nun mal, Sie kommen aus dieser Technik heraus und aus der Materie heraus. Wenn die Maschine richtig zählt, verzählt sie sich nicht.
Das also kann wir hatten auch oft mal so eine Stimme irgendwo, die lag dann auf dem Fenstersims. Keiner hat sie gesehen, weil alle sich in die Mitte stürzten. Und dann ist das Wahlergebnis mit der einen falschen Stimme
ist dann rausgegangen. So, und dann suchen sie. Weil letztendlich, sie müssen, sie können erst dann das Ergebnis abschließend feststellen, wenn sie halt zu 100% richtig haben. Und wir haben Wahlvorstände, wir merken es ja und wir sehen es ja immer noch bei der Briefwahlauszählung, weil die entspricht ja im Prinzip der normalen Stimmzettelwahl, wie sie früher in den Wahllokalen war.
Ja, bei der Briefwahl stelle ich mir ganz einfach vor, dass das auch heute noch kompliziert ist, weil das per Hand geschieht.
Ja, es ist kompliziert. Also Sie sehen es ja auch am Wahlabend. Die Wahlergebnisse fließen ja von den einzelnen Stimmbezirken ein. Wir haben ungefähr nach 30 Minuten alle Stimmbezirke, alle Wahllokale schon in unserer Software drin und sie wird ja auch dort dementsprechend veröffentlicht. Aber bis dass sie den letzten Briefwahlbezirk ausgezählt haben und das Ergebnis vom Wahlvorstand haben, da warten sie im Zweifel auch 2,5 Stunden.
Jetzt doch noch die Frage. Sie glauben also, dass wir auf der sicheren Seite sind mit den Wahlcomputern, dass die PDB, also die Physikalisch-Technische Bundesanstalt, das ja auch abgenommen hat. Sind die dann jetzt durch die holländischen Eröffnungen da jetzt tätig geworden? Haben die das mitgekriegt? Werden das nochmal neu prüfen?
Also die PTB hat es mit Sicherheit mitbekommen. Ich gehe Stand heute davon aus, mit dem Wissen, nicht nur, wie gesagt, bezogen auf die Software, sondern auf das gesamte komplexe Thema der Wahlgeräte, dass unsere Wahlgeräte sicher sind. Ich gehe aber weiter davon aus, dass natürlich auch die PTB als Zulassungsbehörde die Diskussion und die Erkenntnisse verfolgen wird und da auch die geeigneten Maßnahmen ergreifen
wie wird. Wenn alles so weitergeht, die Koalition und so weiter gehen, dann sind wir erst 2009 wieder dran. Bis dahin können wir doch das alles gelöst haben.
Natürlich, das mit Sicherheit.
Ja, vielen Dank.
Bitte gern gesehen.
HDTV, eine neue Zukunft für uns, für unser Fernsehen, bringt natürlich auch höhere Bildqualitäten mit. Und das heißt höhere Bandbreiten. Wir übertragen unsere Signale normalerweise über Kabel. Sie kennen diese sperrigen SCART-Kabel oder für den HDTV-Anschluss diese Kabel. Das soll abgeschafft werden. Das war schon immer so ein bisschen ein Handicap, wenn ich von meinem DVD-Player zum Fernsehgerät oder von meinem Videorekorder zum Fernsehgerät eine Verbindung hatte. Aber bisher konnte man wegen der notwendigen hohen Bandbreite das nicht per Funk machen. Jetzt wird es bald gehen. 2007 soll es fertig sein, und zwar schon im Frühjahr. Die Firmen LG, Matsushita, Panasonic, NEC, Samsung, Zbeam, kenne ich gar nicht, Sony und Toshiba wollen gemeinsam diesen Standard entwickeln bei einer weltweit lizenzfreien Frequenz bei 60 Gigahertz, nicht Mega, Gigahertz. Oh. Also ziemlich hoch. Und dort hat man Bandbreiten von 2 bis 5 Megahertz, später auch Gigabit und später auch 20 Gigabit zur Verfügung, um diese hohen aufgelösten Bilder übertragen zu können. Eine schöne Sache, oder?
Ja, denn diese 19 Gigabit ist der Standard bei den Amerikanern in puncto HD. Also das ist dann schon etwas. Wir sind heute mit den WLAN, so kann man es ja ungefähr vergleichen, sind wir so bei 108 maximal, 108 Megabit.
Megabit.
Ja. Also das ist jetzt ein Sprung. Die Frage ist, wie weit komme ich denn damit?
Ja, die Reichweite ist natürlich auch aufgrund des Frequenzbereiches sehr, sehr gering. Sie muss ja nur von diesen Geräten da, HDTV-Geräten, Beamer, DVD-Player, Set-Top-Boxen und so weiter, zu dem benachbarten Gerät reichen. Weiter wollen wir es ja gar nicht.
Also die Geräte, nicht über Wände hinweg oder sowas?
Nein.
In der Wohnung?
Das wird, auch in der Wohnung wird es wohl nicht gehen. Das ist da ausgeschlossen. In einem Raum benachbarte Geräte, die direkt nebeneinander stehen, werden eine gute Verbindung haben. Mehr wird nicht möglich sein.
Auf jeden Fall, man spürt, dass dieses HD mit Kraft jetzt überall reindrückt. Dass die Bildschirme mitmachen und dass die CDs oder die DVDs mittlerweile schon fast mitmachen, dass die Laufwerke mitmachen, und jetzt kommt noch das Drahtlose dazu.
Dieses,
das wird eine schöne Welt.
Wireless HD, am Anfang wird es als Adapter, den man irgendwo draufstecken kann, verfügbar sein, und später sollen dann diese Chips auch direkt eingebaut sein in diese Geräte. Also ich denke, das ist eine gute Nachricht, und wenn das schon im Frühjahr 2007 auf dem Markt sein soll, bin ich mal gespannt, wie es funktioniert.
Mal hören, was die Hörer so sagen, ob da Fragen dabei sind, die uns betreffen.
Schönen Gruß aus München, hier spricht Roman Ackel. Was mich interessieren würde, ist, hat sich eigentlich der WDR dazu geäußert, was er wieder anstellt? Sind die da positiv, negativ oder wie auch immer überrascht worden? Oder stecken sie den Kopf in den Sand und reagieren gar nicht mehr? Das würde mich mal interessieren. Alle macht den Rentner. Bis dahin. Ciao.
Also einige Kollegen haben ja gesagt, dass das eine tolle Sache ist, was wir da machen. Die, die es so richtig betreffen würde, die sind ruhig und still und sagen nichts.
Ich auch.
Hallo Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Hier spricht ein Norbert Buck aus Paderborn. Eine Frage habe ich. Das Ding ist um die Nationalbibliothek. Und zwar für die HCs. Alle mit Endung.de. Wie sieht es denn mit den anderen Endungen aus? Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und ich werde auch der CC2 treu bleiben.
Die Pflicht, die eigene Webpräsenz an die Nationalbibliothek zu senden oder zumindest den Hinweis, dass man so etwas hat, hat nichts mit der Endung zu tun, sondern betrifft alle Deutschen, die so etwas in Deutschland veröffentlichen.
Also mich auch mit meiner Com.
Genau.
Ja.
Hallo, hier ist Martin aus Langenberg. Erstmal Gratulation zu eurer Sendung, die finde ich immer interessant. Ich habe eine kleine Anmerkung auf eurer Website, wo man da den Audio-Dat-Player anklicken kann. Könnt ihr nicht aber mal so machen, dass man das Handsymbol sieht? Bei meinem Browser, dem Mozilla, da sehe ich nur so ein kleines Cursor-Symbol. Ich habe nur durch Zufall gefunden, dass man draufklicken kann und das Ding wieder hören kann. Zweitens möchte ich sagen, dass ich finde die Meinung von dem Herrn Rudolf richtig, dass man diese Windows Vista nicht zu sehr bewerten sollte. Vielleicht könnte man ein bisschen mehr zum Thema Linux bringen. Das wäre mal vielleicht ganz interessant. Gut, danke. Tschüss.
Ja, Linux kommt bald, ne?
Kommt bald. Und das mit dem Handsymbol, weiß ich nicht. Ist das nicht eine Einstellungssache?
Ich weiß es auch nicht, was da...
Müsste ich mir mal ansehen, ja. Gut, das war's. 3 Hörerstimmen und jetzt sind wir schon wieder am Ende der Sendung. Ich hoffe, es hat diesmal wieder gefallen und wir basteln kräftig an der nächsten.
Ja, auf Wiederhören.
Du musst noch was überbehalten.
Ein Büb.
Genau, und hoch den Daumen.
Zack.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2006.